Wir Menschen haben alle diesen Prozess in uns. Der arbeitet oder funktioniert aber mehr oder weniger effektiv.
Das ist eine Geheimübung, die ich aber überall herum erzähle.
Ist es natürlich grandios, wenn man das jeden Tag machen würde, ne?
Ich denke, man soll den Leuten nicht sagen, wenn du Schnupfen hast, leg dich hin.
Und wenn Kinder Fieber haben, dann lasst sie fiebern. Ich habe auch damals Patienten verloren. Die wollten das nicht.
Herzlich willkommen zu Die Liebsche und die Brachts. Der Podcast mit Roland Liebscher-Bracht und Dr. Petra Bracht.
So, da sind wir wieder. Das Liebscher und Brachtet wieder. Heute geht es um das große Thema Stoffwechsel, Turbostoffwechsel. Was kann ich dafür tun? Und was haben unsere Übungen mit Stoffwechsel zu tun? Jetzt frage ich mal dich als Ärztin mit ganz vielen tausend Patienten. Stoffwechsel, wie oft ist es ein Thema und wie wirkt sich das aus? Bitte erzähl doch mal ein bisschen.
Also die Menschen, die zu mir kommen, die Patienten, die reden jetzt nicht unbedingt über den Begriff Stoffwechsel, aber die sagen, irgendwas ist bei mir nicht in Ordnung. Mhm. Also ich kann nicht mehr abnehmen. Ich habe Gewichtszunahme, obwohl ich weiter das Gleiche esse. Ich bin einfach die ganze Zeit müde, obwohl ich ganz viel schlafe. Was steckt denn da dahinter? Mhm. Ja, das sind so die Fragen. Mhm. Und ja, da sollte man sich ja ein bisschen das genauer angucken, weil da steckt oftmals ganz viel dahinter.
Ja, erzähl mal, was ist da? Was kann
also
da sein?
Was mir sofort einfällt, wenn Leute sagen, also das ist so das Hauptthema, ich kann nicht abnehmen, obwohl ich jetzt schon so viele Diäten gemacht habe. Da fällt mir einfach nur ein, je mehr Diäten jemand macht, das ist ganz sicher, dass dann der Stoffwechsel immer lahmer und langsamer wird. Aha. Weil der denkt nämlich die ganze Zeit, oh oh, ständig Notprogramm. Also muss ich mich so programmieren, dass ich das nächste Mal auf jeden Fall nicht mehr in die Not komme.
Ach, ist das mit diesem Verbrennen, dass der weniger verbrannt wird, wie man so im Volksmund sagt.
Ja, und dann kommt man wirklich, dann kommt der Körper in so eine Verlangsamung. Und es wird dann immer schwieriger, tatsächlich abzunehmen. Es gibt noch andere Gründe. Es gibt auch noch die Gründe, dass wenn Frauen zum Beispiel in die Wechseljahre kommen, also die hormonelle Umstellung, auch das kann durchaus den Stoffwechsel, der vorher ja immer so easy lief, torpedieren. Aber gute Nachricht, auf Frauen, die in den Wechseljahren oder die in die Wechseljahre kommen oder in den Wechseljahren sind, das ist überhaupt kein Grund, dass man zunimmt. Man muss einfach nur dagegen wirken. Und ich glaube, da spielen unsere Übungen auch eine absolut wichtige Rolle, aber natürlich auch die richtige Ernährung.
Und was wäre eine stoffwechseloptimierende Turbostoffwechselernährung? Deiner Meinung nach, deiner Erfahrung nach.
Naja, also so viel Pflanzen wie möglich, weil Pflanzen haben viel Volumen, viel gesunde Nährstoffe, machen satt und haben auch wenig Kalorien. Das heißt, der Körper weiß, er kriegt die ganze Zeit was zu essen. Der denkt nicht, er sei im Notfall, in der Notfallsituation. Und er bekommt auch noch die ganzen Mikronährstoffe, die er braucht, damit die ganzen Zellstoffwechsel auch passieren, damit die Zelle richtig arbeiten kann. Und man kommt automatisch, wenn man pflanzenbasiert ist, tatsächlich in ein Kalorienverhältnis, das viel weniger ist, als man es normalerweise hätte, wenn man sich jetzt nur von Hamburger ernähren würde oder von Fertigessen oder so von einer richtig heftigen, deftigen Hausmannskost mit Bratensoße und mit Sahnesoße und was weiß ich, mit ganz vielen Nudeln und Kartoffeln. Da ist schon ein Riesenunterschied dann da.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass wenn du mehr auf Pflanzen gehst, du mehr essen kannst, du satt bist, aber da nicht so viel, sagen wir jetzt, Energie in diesen Pflanzen drinsteckt, nimmst du nicht so zu. Ja. Wenn du das Gleiche mit diesen herkömmlichen Sachen machst, mit dieser, wie du sagst, Hausmannskost, Da nimmst du halt massiv zu, weil da viel mehr drin ist.
Also auch wenn jemand zum Beispiel viel Wurst isst, viel Milchprodukte, viel Käse, viel Joghurt oftmals dann noch mit Zucker und so weiter oder auch viele Süßigkeiten isst, dann ist ganz klar, dass wir einfach im Kalorienüberschuss sind und der macht ganz vieles im Körper, aber das ist jetzt heute nicht das Thema. Aber dann nehmen wir natürlich auch noch zusätzlich zu. Und das ist natürlich ein Problem. Wir müssen ja in die Situation kommen, dass wir unseren Stoffwechsel wieder ankurbeln. Und das geht wirklich ganz prima, indem man eben sich für eine pflanzenbasierte Kost entscheidet und vor allen Dingen zusätzlich Intervallfasten macht. Weil wenn man Intervall fastet, und jetzt wird es sehr spannend, weiß man, dass man nach 12 bis 14 Stunden in die Fettverbrennung kommt. Und da wollen wir ja hin. Wenn du aber die ganze Zeit zum Beispiel essen würdest, weil du keine Fasteneinheiten hast, dann kommst du gar nicht in die Fettverbrennung, sondern da kommst du nur in die Fetthamsterung. Und deswegen ist es so schwierig, dann Gewicht zu verlieren und den Stoffwechsel anzukurbeln. Und ja.
Frage, die bestimmt auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen sich gerade stellen. Ist es so, dass also aufgrund des Intervallfastens man die gleiche Menge essen könnte und trotzdem dann abnimmt, während wenn man es auf den Tag verteilt, man eher zunimmt?
Ja, das ist ja einfach das ganz Spannende. Da gab es ja diese großen Studien und deswegen ist auch dieses Intervallfastenthema so hochgepoppt fast 10 Jahren war das, glaube ich. Da gab es die Untersuchung, dass man eine Gruppe von Mäusen eine bestimmte Menge an Kalorien verabreicht hat und die konnten die ganze Zeit, den ganzen Tag über, konnten die das essen. Wohingegen eine andere Gruppe von Mäusen die gleiche Kalorienmenge bekommen hat, aber das nur in einem ganz bestimmten Zeitfenster bekommen hat. Und die haben abgenommen. Die waren gesünder und die haben auch noch länger gelebt. Und da hat man mal genauer hingeguckt, was da passiert. Und dann hat man festgestellt, dass diese Mäuse tatsächlich auch noch länger gelebt haben. Also das ist super spannend.
Also und abgenommen deswegen, und Lebenserwartung war größer.
Ganz genau. Und dann hat man sich mehr mit diesem Prozess dieser Autophagie, das ist ja der Regenerationsprozess oder Heilungsprozess des Körpers, dass man festgestellt hat, dass der viel effizienter arbeitet. Und deswegen ist dann dieses Intervallfasten auch so groß geworden. Ne?
Erklär nochmal die Autophagie bitte. Weil das Wort kennen viele vielleicht nicht.
Ja, also ich übersetze es immer ganz einfach mit dem Selbstheilungsprozess. Wir Menschen haben alle diesen Prozess in uns. Der arbeitet oder funktioniert aber mehr oder weniger effektiv. Und richtig toll arbeitet dieser Autophagieprozess in der Zeit, in der wir nichts essen. Da wird nämlich im Körper eigentlich so ein Putztrupp losgeschickt.
Sind das diese Proteine zufällig?
Die werden damit,
gehören auch dazu.
Die werden damit, genau, die werden damit vermehrt gebildet. Das sind die Langlebigkeitsgene. Und die heilen, die machen die Zellen, wie soll ich das sagen, die machen Zellen, die nicht mehr so ganz in Ordnung sind, die bringen die wieder in Ordnung.
Recyceln?
Das ist so toll. Recyceln, da versteht man was anderes drunter. Mhm. Zum Beispiel, wir haben ja ganz viele Körperbausteine in uns, die aus Eiweißen bestehen. Mhm. Und die werden auch verbraucht. Zum Beispiel Antikörper werden verbraucht, Hormone werden verbraucht, bestimmte Vitamine werden auch verbraucht. Und wenn die verbraucht sind, dann ist es ja Abfall. Aber in dem Autophagieprozess findet was ganz Wundervolles statt. Da werden die verbrauchten Eiweiße, die werden von einem bestimmten Anteil in der Zelle, die werden entdeckt, um diese verbrauchten Proteine oder Eiweiße wird eigentlich so eine Tüte drüber gelegt, kann man sagen, dann kommt was dazu und dann wird geschüttelt und dann plötzlich haben wir Aminosäuren. Das sind nämlich die kleinen Bausteine, die letzten Endes dazu führen, dass wir voll funktionierende Eiweiße haben.
Also die Eiweiße bauen sich aus Aminosäuren zusammen.
Genau.
Okay, und die werden wieder auseinandergenommen.
Genau,
die Eiweiße. Wie so ein Fernseher,
ja, das ist genial.
Den man auseinandernimmt und dann verschiedene Metalle und verschiedene Plastiksachen
dann
raus.
Dann könnte man wieder neuen bauen.
Dann können wir wieder neuen bauen. Spannend.
Ja. Das ist der Autophagieprozess.
Okay.
Und wenn der optimal läuft, das ist ganz spannend, dann, also A, können dadurch Krankheiten weniger schlimm werden, beziehungsweise auch tatsächlich in die Vollremission gehen, das heißt einfach stoppen. Aber es ist natürlich zur Prävention, zur Vorbeugung das Allerbeste. Weil wenn immer in deinem Körper aufgeräumt wird, die ganze Zeit, und du genügend Aminosäuren auch zur Verfügung hast, damit dein Körper tatsächlich auch ausreichend arbeiten kann, um sich zu reinigen, weil da müssen wir auch noch mal hinkommen, dann ist es natürlich grandios, wenn man das jeden Tag machen würde. Ne?
Also das erinnert mich ein bisschen daran, du hast früher immer gesagt, so Krankheiten und krank werden ist im Grunde genommen auch oft ein Abfallprozess, ein Abfallansammlungsprozess,
ja.
Das immer mehr sich ablagert. Du hast ja auch damals immer erzählt von diesem Fassmodell.
Fassmodell, genau.
Das Fass ist erstmal leer, dann wird es immer voller, weil immer mehr Abfall sich ansammelt und irgendwann ist so viel Abfall drin, dann schwappt es über und dann wird man krank.
Genau.
Wie hängt das so zusammen?
Naja, dass einfach der Körper keine Zeit hat zu heilen. Deswegen sage ich auch immer, es ist nicht immer von Vorteil oder eigentlich selten von Vorteil, wenn ein Mensch ein Symptom hat. Also fangen wir mal bei einem ganz banalen Symptom an. Jemand hat eine Erkältung und er geht hin und nimmt Medikamente gegen die Symptome der Erkältung. Dann ist der Körper erstmal ohne Symptome, aber dann ist man nicht an die Ursache gegangen. Weil natürlich hat der Körper einen Grund, warum er eine Erkältung bekommt. Er braucht in diesem Moment einfach Ruhe, um in diesen Selbstheilungsprozess wieder einzutreten. Und das Spannende ist doch, das kennt doch jeder von sich, wenn wir in so einen Erkältungsprozess reinrutschen, dass keiner von uns eigentlich Hunger hat. Manche haben es antrainiert bekommen, dass wenn sie in eine Erkältung reinlaufen, dass sie denken, sie müssen jetzt ganz viel essen, damit sie Kraft haben, gegen die Erkältung was zu tun. Aber das ist genau der verkehrte Weg. Wenn man wirklich auf den Körper hört, dann spürt man, dass man keinen Hunger hat und dass man auch keine Kraft hat und dass man nicht weiterarbeiten will, sondern dass man sich hinlegen will und ausruhen möchte. Und all das hilft tatsächlich, dem Autophagieprozess wieder aktiv zu werden und zu heilen. Und dann geht man nämlich an die Ursache und leert immer wieder ein Stück von diesem Fass, das in dem Fall auch wieder zu voll war und dann zum Überlaufen gekommen ist.
Und weil das zu voll ist und weil der Abfall sich mehr ansammelt, führt es dazu, dass auch der Stoffwechsel schwieriger wird, weil ja alles irgendwie im Weg ist, könnte ich mir so vorstellen.
Klar.
Kann man denn sagen, dass letztendlich diese Krankheiten wie Schnupfen oder andere Geschichten auch schlimmerer Art dann so eine Art Selbstheilungsprozess sind, um sich von diesem Abfall oder von diesen Stoffen, die nicht im Körper drin sind, zu befreien?
Ja, definitiv.
Und dann wieder mehr Stoffwechsel möglich zu machen, also aufzuräumen? Und auszuscheiden,
ja,
sozusagen?
Absolut, absolut.
Und zu reparieren natürlich.
Ja, deswegen ist es einfach so toll, wenn man krank wird, egal welche Krankheit es letzten Endes ist, dass man dem Körper erstmal Ruhe gönnt, um aufzuräumen.
Was machen unsere Hunde? Wir haben ja unser Leben lang Hunde gehabt, wenn die krank waren.
Eben, die legen
sich einfach hin. Irgendwo hingelegt, nur noch Wasser getrunken, ja, und nichts mehr gefressen.
Und
spannend.
Sind dann aufgestanden.
Die haben intuitiv gespürt, klar, und gewusst, was ihr Körper braucht, um sich davon zu heilen.
Eigentlich spüren wir das auch, was wir brauchen. Weil das ist das, was ich meine. Wenn wir wirklich auf uns hören und spüren, was der Körper will, dann geht kein Mensch, der so einen dicken Hals hat, weil er eine Halsentzündung hat und weil der Schnupfen und der Husten im Anmarsch ist, geht kein Mensch eigentlich freiwillig weiter zur Arbeit, weil er kann eigentlich gar nicht arbeiten. Was macht er aber? Weil er denkt, er wäre vielleicht unersetzlich oder er müsste das unbedingt machen, weil er dieses Pflichtgefühl hat, der nimmt dann ein Medikament und unterdrückt die Symptome. Und dann wird es nämlich spannend, wenn wir Symptome unterdrücken, dann fängt unser innerer Arzt wirklich an, auch zu rebellieren irgendwann und sagt, hey, also nee, so geht es nicht. Ich will nicht, dass ich immer unterdrückt werde, weil der innere Arzt, der spricht mit
will
uns,
reparieren.
Wenn wir nicht gut zu uns sind. Und dann hat er die nächste Erkältung relativ schnell. Und das ist mir aufgefallen bei kleinen Kindern. Früher haben die kleinen Kinder ja oft, wenn sie irgendwie eine Mittelohrentzündung bekommen haben oder Halsentzündung, sofort ein Antibiotikum bekommen. Und dann gab es tatsächlich auch Kinder, die haben wirklich oft ein Antibiotikum im Jahr bekommen. Immer öfter. Und das ist klar, weil der Körper, der konnte sich ja überhaupt nicht heilen. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, auch noch ein Antibiotikum, das verändert noch die Darmflora. Und die Darmflora ist ja ganz wichtig für das Immunsystem und so weiter und so fort. Deswegen war es immer meine Aufgabe, den Eltern zu erklären, dass es wichtig ist, dass die Kinder eine echte Chance haben, gesund zu werden. Dass also die Ursache, warum sie krank werden, nämlich weil sie einfach Dinge zu sich genommen haben oder Dinge gespürt haben oder erlebt haben, die ihnen nicht gut tun, dass sie die loswerden wollen. Und das kannst du einfach nur in der Ruhe. Und deswegen habe ich gesagt, okay, seid bei euren Kindern, haltet sie in den Arm, streichelt den Bauch, lest ihnen vor, seid da und lasst sie alleine gesund werden. Und wenn Kinder Fieber haben, dann lasst sie fiebern, weil Fiebern ist die beste Möglichkeit, tatsächlich den Körper in einen Heilungsprozess zu bringen. Natürlich, wenn Fieber über 40 geht, dann muss man aufpassen. Aber in der Regel bleibt Fieber immer so bei 39, max 39,5 bei kleinen Kindern. Und dann, wenn die mal ganz hoch gefiebert haben und dann die Nacht schlafen, dann ist am nächsten Morgen oftmals der Spuk auch schon wieder
vorbei. Ich habe immer im Kopf, dass Fieber praktisch die Viren, Bakterien, was auch immer dafür noch dazu beiträgt, ja, neben diesem ganzen Abfall. Ja. Und du hast ja auch damals immer gesagt, es fällt mir alles jetzt so ein, wir haben schon länger nicht mehr darüber gesprochen, dass letztendlich die Abfälle im Körper so eine Art Tummelplatz für die Viren, Bakterien sind, dass die sich da besser ausbreiten können. Und wenn die dann praktisch vernichtet werden durchs Fieber, aber dann darf man ja auch keine fiebersenkenden Mittel eigentlich geben.
Ja, sollte man nicht, das ist richtig. Also wenn ein Fieber wirklich hochgeht, über 40 Grad, dann ist es schon gut. Würde ich dann auch machen.
Ich erinnere mich an eine Situation. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Boah. Gefühlt 12, 13? Und da hatte ich eine Grippe oder einen grippalen Infekt oder wie auch immer.
Das weiß ich nicht. Also eine Grippe ist mit ganz hohem Fieber
Also auf jeden Fall, das Fieber war hoch und ist auch gemessen worden. Und es war, wenn ich mich richtig erinnere, auch über 40. Und ich habe mich richtig elend gefühlt, aber richtig elend.
Über 40?
Vielleicht waren es auch 39,5. Auf jeden Fall, es war hohes Fieber und ich glaube, ich war sogar allein zu Hause aus irgendeinem Grund an dem Abend. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich weiß noch, ich habe mich dann hingelegt und ich wollte nichts mehr hören, nichts mehr sehen, nur noch schlafen. Und dann habe ich geschlafen, eine ganze Nacht durchgeschlafen, war auch, glaube ich, am nächsten Tag nicht in der Schule oder es war keine Schule, weil Wochenende war, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall am nächsten Morgen habe ich gemerkt, wow, ich fühle mich viel, viel fitter. So als hätte dieses Fieber alles in mir, wie soll ich denn sagen, wieder richtig
gemacht. Ja, das ist wie ein Stück weit wie so ein Reset, so ein Reinigungsprozess. Und das ist natürlich auch für den Stoffwechsel total befreiend.
Aber dann darf man doch das Fieber, das macht mich jetzt ganz unruhig, weil wie viele Leute sind denn gewohnt heute, wenn sie Fieber kriegen, fiebersenkende Mittel zu nehmen?
Naja, das ist halt so praktisch, weißt du? Also wenn man was hat, sofort ein Medikament zu nehmen und das unterdrückt die Symptome, aber nicht die Ursachen, das ist das Problem.
Hat doch einen Sinn.
Natürlich hat ganz vieles einen Sinn.
Und dann unterdrücke ich doch diesen Sinn. Das ist ja so, als wenn wir die Schmerzen, die der Körper sendet, weil er irgendwas erreichen will, mit Schmerzmitteln runterzudrücken.
Natürlich.
Geht da genauso wenig.
Das ist genau das Gleiche.
Okay.
Also deswegen sollte man generell mit solchen Medikationen wirklich zurückhaltend sein und die nur in Ausnahmen nehmen.
Also dann, wenn es wirklich nötig ist.
Wenn es wirklich nötig ist oder wenn einfach auch vielleicht es dann doch ein bisschen gefährlich wird. Also gerade bei Fieber über 40, Ja, muss man schon ein bisschen genauer hingucken, aber da kann man bei den Kindern, auch bei Erwachsenen, tatsächlich erst nochmal Wadenwickel versuchen und sowas.
Gibt es denn eine Regel für die Zuhörerinnen und Zuhörer, woran sie selbst für sich erkennen können, wie lange sie oder wie hoch sie so ein Fieber lassen oder gehen lassen, bevor sie dann irgendwie Wadenwickel oder irgendwas machen oder sogar dann irgendwann ein fiebersenkendes Medikament nehmen? Gibt es da so eine Regel?
Also ich habe ja immer, also wenn ich meine Patienten behandelt habe und die hatten eine richtige Grippe, also mit ganz hohem Fieber, ich kann mich noch erinnern an einen Zahnarzt, den hat es auch erwischt. Und der hatte richtig hohes Fieber und zwar 39,3 und der hat sich so elendig gefühlt. Aber Gott sei Dank war das einer von denen, die verstanden haben, dass das auch ein Heilungsprozess vom Körper bedeutet. Und der hatte tatsächlich über 3 oder 4 Tage sehr hohes Fieber gehabt. Aber es war auch immer, war auch immer jemand da, der hat ganz viel getrunken. Und dann, und dann war das Fieber vorbei. Und dann finde ich ja immer, ist dieses Grandiose, wenn der Körper von selbst heil wird oder sich von selbst heilt. Dieses Gefühl der Stärke, der Klarheit,
das weiß ich auch noch.
Gesundsein plötzlich und wieder Ideen haben und gar nicht mehr, man kann dann gar niemanden mehr festhalten, weil der stürmt los und ist so voller Tatendrang und so voller Energie, sprich auch voller Stoffwechselaktivität, finde ich immer ganz faszinierend. Und das hat man nicht, wenn man Symptome unterdrückt. Das hat man nie. Und deswegen allein dieses Gefühl vom Gesundwerden wieder zu erfahren, ich finde, das lohnt sich, das mal auch auszuhalten. Es ist tatsächlich ein Aushalten, aber es ist dann auch sowas Großartiges, weil man weiß, dass der Körper das selbst gemacht hat. Und wenn der Körper das selbst macht, dann weißt du auch, wie stark du bist, also wie stark deine Körperintelligenz oder dein innerer Arzt ist. Und das funktioniert in ganz vielen Situationen tatsächlich so. Wir haben jetzt, also ich habe jetzt diese ganz normale Erkältungskrankheit genommen, aber die meisten unserer Krankheiten heutzutage sind ja Zivilisationskrankheiten. Das heißt also, wir sind zum großen Teil selbst dafür verantwortlich, weil wir einfach nicht gut mit uns umgegangen sind. Und wenn wir
Was
wieder
heißt
gut
genau?
mit uns, ja, wir bewegen uns nicht und wir essen einfach verkehrt. Okay. Und dann sind wir im Stress und schlafen noch schlecht. Das ist natürlich eine Kombination, die extremst schlecht für eine Gesundheit ist. Aber die kann man komplett umdrehen. Und das ist ja auch das ist ja eigentlich das Tolle dran. Und deswegen bei jeder Krankheit, also angefangen von Herzkrankheit, natürlich Übergewicht, nicht vergessen, Diabetes, Autoimmunerkrankungen, neurodegenerative Krankheiten bis hin, und ich weiß, es hört sich jetzt komisch an, aber auch bis hin zu Demenzerkrankungen und auch Krebserkrankungen. Wir können so viel selbst machen. Wir müssen nur wissen, wie. Und wir müssen schon auch bereit sein, tatsächlich auch was dafür zu tun. Weil das ist leider uns in irgendeiner Form auch abtrainiert worden.
Die meisten wollen ja den Arzt, den Therapeuten was tun lassen und selber wissen sie nicht, was sie tun sollen, trauen sich es nicht zu oder verstehen auch die Zusammenhänge einfach nicht. Deswegen ist ja Aufklärung so wichtig.
Ich kann mich noch erinnern, als ich vor ewigen Zeiten meine Medizin tatsächlich geändert habe und einfach gesagt habe, hey, ihr könnt so viel selbst machen und ich möchte gerne, dass sie das selbst tun. Also ich habe nicht mehr sofort Tabletten verordnet oder Medikamente verordnet. Ich habe auch damals Patienten verloren. Die wollten das nicht. Die wollten einfach, dass ich ihnen irgendwas aufschreibe und sage, so, das hilft jetzt.
Und das nehme ich ein und dann geht es mir wieder gut.
Genau. Aber so ist es einfach nicht. Das ist halt nur die halbe Wahrheit. Es geht einem erstmal besser, aber man macht auch ganz viel kaputt.
Also ich habe einen Hänger jetzt, einen Gedanken, der sich mir stellt. Du hast vorhin gesagt, Um die Krankheiten auszuheilen, braucht man Ruhe, ist klar. Das heißt im Zweifel auch, dass man sich hinlegt und wartet, was passiert. Aber so aus meiner Warte des Stoffwechsels ist ja dieses Ausruhen stoffwechselsenkend. Weil Stoffwechsel hat ja ganz viel damit zu tun, was strömt da im Körper. Also ich kriege gerade so das Gefühl, so deine Seite, von der ich auch nicht so viel weiß, was mit Stoffwechsel da und den Krankheiten, der Entstehung und wie das alles repariert wird, mit den Selbstheilungskräften und so, wie das funktioniert, ist klar. Aber je mehr Stoffwechselaktivität, also je mehr von diesen, letztendlich sind es ja Transportprozesse im Körper, das ist ja der Stoffwechsel.
Ja. Aber, ich weiß, worauf du hinaus willst, weil ich sage, wenn du krank bist, dann leg dich ins Bett und warte, bis du wieder aufstehen kannst. Und das meine ich auch so. Ich bin schon der Meinung, dass wir, wenn wir krank sind, uns durchaus einfach mal gehen lassen dürfen und fallen lassen dürfen, weil im Körper laufen so viele Prozesse ab. Das ist so anstrengend. Dann sollte man dem Körper tatsächlich diese Ruhe geben, also in so einer Akutphase. Aber weißt du, wie schnell das vorbei ist?
Aber wer entscheidet, wann ist jetzt die Phase und wann
nicht?
Spürst du? Das ist nicht so. Also ich transferiere jetzt mal unsere Erfahrung aus der Schmerztherapie in dieses Thema rein und mache mal eine Behauptung. Weil das ein Stoffwechsel im Liegen weniger ist als beim Bewegen, ist klar. Ist es dann nicht so, dass man vernünftig rangehen sollte? Weil ich weiß es halt von der Verheilung von irgendwelchen Muskelfaserrissen, von irgendwelchen Bändergeschichten und so, dass wenn man sich dann die Ruhe gibt und sich nur hochlegt, dann dauert es halt fünfmal so lange, als wenn man sich weiter bewegt. Die Frage ist, wie bewegt man sich weiter? Und das würde ich jetzt gerne übertragen in das Thema rein.
Aber,
also lass mich gerade mal meinen Gedanken gerade fertig entwickeln. Wäre es nicht eine Vorgehensweise zu sagen, ich überlasse meinem Körper die Entscheidung, wie viel ich mich bewegen sollte, ob ich mich hinlegen sollte oder nicht, frei von äußeren Zwängen. Da bin ich voll bei dir, also nicht jetzt arbeiten gehen oder seinen Sport machen, weil man es unbedingt will. Und im Grunde genommen fühlt man sich gar nicht so. Aber es geht ja immer wieder um dieses Körpergefühl, sich selbst wahrzunehmen. Mhm. Und da haben wir ja unsere Skala. Ja, die 8 heißt ja, es beginnt jetzt irgendwie, da ist jetzt ein Schmerz, ein Dehnungsschmerz oder beim Behandeln ein Druckschmerz, der ist so gerade negativ, dass er das Positive verlassen hat. Also diesen positiven Wohlfühlschmerz. Kann man das nicht transferieren? Kann man nicht sagen, ich fühle genau in mich rein und wenn ich merke, ich habe Lust, zwar jetzt keinen Sport zu machen oder was Anstrengendes, aber ich habe Lust, mich im Haus zu bewegen. In der Küche mir was zu kochen, ist mir wieder Fragezeichen jetzt, ja. Aber dass man einfach seinem eigenen Körpergefühl überlässt, ob man sich ganz hinlegen sollte, ob man sich nur eine Stunde immer wieder mal hinlegt und so, weil das wäre doch viel besser, als so pauschal zu sagen, wenn du krank bist, leg dich hin, weil dann sackt der Stoffwechsel ja voll runter und vielleicht würde der Körper besser regenerieren und der innere Arzt besser arbeiten können, wenn der Stoffwechsel oder wenn die Bewegung oder wenn die Belastung durch die Bewegung gerade so ist, dass der positive Stoffwechsel erhöhende Effekt überwiegt, bevor es ins Negative geht, dass es zu anstrengend wird, weil das zu anstrengend würde ja auch wieder den inneren Arzt Energie berauben und er könnte seinen Job nicht voll machen.
Okay, aber jetzt lass uns mal bei dem Beispiel dieses Erkältungseffektes bleiben. Mhm. Es gibt Menschen, die haben eine Erkältung und können trotzdem irgendwie rumlaufen und finden das auch in Ordnung und die gehen spazieren, die wollen raus an die Luft. Aber so richtige Hochleistungen können sie nicht vollbringen, aber trotzdem rausgehen, die wollen das nicht, ja?
Genau.
Dann sollen die rausgehen. Aber in dem Moment, wo jemand Fieber bekommt, da hat er keine Lust mehr rauszugehen. Das ist wirklich dann so ein Punkt, wo der Körper einfach für sich die ganze Kraft braucht, um in den Heilungsprozess zu kommen. Vielleicht kannst du das vergleichen mit einer akuten Verletzung. In einer akuten Verletzungssituation, ich meine, du kennst es von dir.
Ja, aber machen wir es mal konkret. Ich habe eine akute Verletzung.
Ich wollte gerade mal was sagen.
Okay,
noch,
Entschuldigung.
Wa? in einer akuten Verletzungssituation, dann willst du ja auch nicht dich bewegen, sondern willst erstmal, kommt drauf an, richtig. Aber wenn du jetzt wirklich dich so fühlst, als könntest du nichts machen, weil dein Fieber hoch ist, dann bitteschön musst du dich auch nicht quälen, sondern bleib liegen. Und wir haben schon auch ein Stück weit verlernt,
zu fühlen,
uns zu spüren und zu fühlen.
Da gebe ich dir total recht.
Aber eigentlich, also ich weiß es ja, wie es mir geht. Ich weiß ganz genau, also es gibt durchaus mal eine Erkältung, da denke ich, oh, wie blöd, aber da bin ich vielleicht nicht so gut drauf und bin nicht leistungsfähig, aber trotzdem kann ich irgendwie so Kleinigkeiten machen oder kann mich sogar ein bisschen dehnen und finde es dann auch noch ganz gut dabei, selbst in der Erkältungssituation. Aber es gibt auch Situationen, ich kann mich erinnern, letztes Jahr im Herbst, da habe ich einfach, ich konnte nichts mehr machen. Ich habe mich 2 Tage lang einfach nur hingelegt. Vielleicht erinnerst du dich noch. Ich habe nichts gegessen. Ich wollte nichts hören und ich habe einfach nur getrunken und wollte dann nach 2 Tagen, glaube ich, das erste Mal wieder Orangen haben. Und dann bin ich gesund geworden. Ich habe das einfach gebraucht, weil was noch passiert, wenn man sich hinlegt, dann fällt man nämlich oftmals auch in Schlaf. Und wenn man schläft, sagt man ja auch, dass Schlaf heilt. Und das ist tatsächlich so.
Das ist ja auch gut.
Also, dann soll das wirklich jeder für sich selbst spüren. Ja. Und das tut er nicht, wenn er Medikamente nimmt. Das spürt er nämlich nichts mehr.
Aber dieses sich selbst spüren, bitte mach mal eine Notiz gerade, dass wir es nicht vergessen, weil es gibt eine Methode, das sich selbst wahrnehmen, so zu trainieren, dass wenn man nicht mehr so im Körper drin ist und das nicht mehr so einschätzen kann, dass man das üben kann, dass es wieder besser wird. Da kommen wir nachher noch zu, weil das hat dann ganz viel mit Bewegung zu tun.
Okay.
Aber jetzt nochmal so für mich zusammengefasst, eigentlich klar, ich wollte jetzt nur, weil ich denke, man soll den Leuten nicht sagen, wenn du einen Schnupfen hast, leg dich hin. Weil das klang vorhin ein bisschen so, dass sie Ruhe brauchen, auf jeden Fall. Nein, reinspüren. Was ist mir, womit fühle ich mich gerade noch wohl? Mhm. Und da ist wieder das Interessante, ich würde es auch nicht zu übertrieben empfindlich machen. Ich würde nicht beim leisesten Anzeichen, boah, ich bin nicht so gut drauf, okay, dann lege ich mich hin und
das liege jetzt einen Tag im Bett. Das macht auch keiner, das hält auch gar keiner aus.
Das kommt darauf an, was die gesagt bekommen. Also wenn jemand im Kopf hat, wenn ich krank bin, prinzipiell muss ich mich hinlegen, dann läuft mir die Nase und ich lege mich hin. Und deswegen wäre wahrscheinlich gut, an die Leute zu appellieren, das wirklich in sich reinzufühlen. Krieg doch mal genau raus, was kannst du ja noch machen, das vielleicht dann schon ein bisschen anstrengend ist. Man kann es auch lassen, aber man macht es dann, um durch die Bewegung doch noch mehr Stoffwechsel zu bekommen. Weißt du, dass man genau diesen Break-Even findet, dass man genau merkt, welche Intensität an Aktivsein zahlt jetzt auf meinen Stoffwechsel ein, der durch die Bewegung noch höher bleibt, wodurch alles besser zirkulieren kann, um auch die Heilung weiterzutreiben, inneren Arzt zu unterstützen. Und wo ist genau der Punkt, da wäre es zu viel, da wird es zu anstrengend und es würde sich negativ auswirken. Also ich glaube, das ist total toll, sich das mal so zu überlegen, weil ich habe mir für mich das noch nie so überlegt.
Nein, haben wir da noch nicht drüber gesprochen.
Nee, weil das macht mir ja eigentlich nur unbewusst.
Das ist schon so interessant. Ich denke natürlich, das ist alles, du hast es schon hoch und runter von mir gehört und du weißt das alles und es ist so eine Selbstverständlichkeit. Aber ich finde es schon, ich finde es unglaublich, dass du sagst, dass du dir eigentlich so noch nie die Gedanken darüber gemacht hast, ne?
Dass man sich genau diese Grenze raussuchen sollte, ab der man sich hinlegt, wie lange man sich hinlegt.
Ist so klar,
ja. Aber ich glaube, es sind ja immer wieder diese psychologischen Prozesse, dass man vom unbewussten Nichtwissen in das bewusste Nichtwissen kommt. Und dann kann man anfangen, das Wissen reinzubringen und das dann bewusster richtig zu machen. Ja. Und ich glaube, der Prozess ist ganz, ganz wichtig. Das ist, finde ich, eine tolle Regel, die man da für sich aufstellen kann, oder Frau, wie man oder Frau wieder mit solchen Situationen umgeht. Aber wollen wir nicht noch ein bisschen mehr jetzt, weil das war jetzt alles sozusagen unabhängig von der Bewegung, was im Körper passiert. Was
ja, aber jetzt, noch kommen Wichtiges? Wir, jetzt kommen wir schon auf den Stoffwechsel in dem Sinne zu tun, der was mit Bewegung zu tun hat.
Machen wir es doch mal ganz, doch ganz einfach für die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Weil ich habe ja nicht dein Wissen. Ich bin ja kein Arzt oder sonst was, der das gelernt hat. Für mich ist diese Vorstellung vom Stoffwechsel im Grunde genommen ganz einfach. Da strömt erstmal Blut. Da ist ein Fluss und auf dem Fluss fahren Schiffe. Und die Schiffe, die werden durch die Flussströmung überall im Körper hingetragen. Und das fängt ganz groß an. Also im Herzen, da gibt es auch nicht Druck in die Arterien rein. Und da ist auch viel Druck. Wenn man sich da eine Arterie aufschneidet, da spritzt es raus.
Bei einer Arterie, das sollte man nicht machen, weil
und dann wird es ja immer
kann man
feiner.
Auch verbluten. Ja,
ja, verästelt sich immer mehr, wird immer feiner.
Ja.
Und irgendwann ist man dann in den ganz kleinen Gefäßen, das werden dann irgendwann die Kapillaren, die Haargefäße, die sind ja wirklich winzigst. Und die münden ja alle dann in den Zwischenzellraum rein, beziehungsweise tauschen die Stoffe in den Zwischenzellraum rein aus und nehmen auch Stoffe mit. Und dann geht das durch diese ganz engen, kleinen Kapillargefäße. Und auf der anderen Seite sozusagen kommt es wieder raus, das Blut, und geht in die Venen rein, also in die rückführenden Gefäße. Und wenn die verletzt sind und aufgeschnitten sind, dann strömt es vielleicht ein bisschen, aber längst nicht mit diesem Druck.
Ist nicht gefährlich dann.
Das heißt, dieser Druck, der vom Herzen aufgebaut wird, der ist ja sozusagen der Antrieb erstmal für den Stoffwechsel auf dieser Seite der Arterien. Da flutscht das alles richtig, da ist Druck drauf. Nach dem Kapillarsystem ist der Druck weg. Und da wird es ja spannend, weil wodurch wird denn das jetzt praktisch weiter befördert?
Wodurch wird der Stoffwechsel weiter angeregt?
Und da gibt es ja das Erste, also das Herz ist klar. Und dann, wenn ich so, dass man so kurz überlege, im rückführenden, im rückströmenden Bereich, wo der Druck viel geringer ist, da gibt es ja in den größeren Gefäßen die Venenklappen.
Ja.
Und das finde ich ja super spannend, weil eine Venenklappe kann man sich ja so vorstellen, das ist praktisch ein Rohr. Jedes Gefäß ist ein Rohr, ein größeres oder kleineres mit Durchmesser. Und da sind Klappen drin, die praktisch wie so, wie kann man das jetzt, die nur hören und nicht sehen, wie kann man das gut erklären? Stellt euch ein Rohr vor und da ist eine Klappe drin und in der einen Richtung, also die Klappe steht nicht quer, sondern die steht ein bisschen in Richtung des Rohrs. Und wenn Druck drauf kommt, dann öffnet die sich und strömt in eine Richtung. Wenn es von der anderen Seite drücken würde, dann würde die schließen. Also es ist ein bisschen wie eine Tür. Man hat eine Tür, da steht die vor und die geht nur nach außen auf. Wenn man auf der anderen Seite steht und möchte nach innen aufmachen, dann geht das nicht. Und so funktionieren die Venenklappen. Und damit erzwingen die eine Rückflussrichtung. Aber was ist nötig für die Rückflussrichtung? Da ist ja nötig, dass ein Druck stattfindet auf diese rückführenden Gefäße. Und der Körper ist ja sowas von geil aufgebaut. Also Entschuldigung das Wort jetzt, ja, aber ich bin immer wieder fasziniert. Weil es ist an vielen Stellen so, dass die Arterien in der Nähe der Venen liegen. Und die Arterien, die pulsen ja mit jedem Herzschlag, mit jedem Pumpstoß sozusagen. Und dadurch drücken die automatisch aufs Gewebe und dieser Druck wird von den rückführenden Venen dazu genutzt, dass über diese Funktion der Venenklappen dieses Rückfließen unterstützt wird. Das heißt, also das Herz schafft über diesen indirekten Effekt auch das Rückströmen in den Venenklappen zumindest ein bisschen zu unterstützen. Aber jetzt kommt ja, und deswegen ist mir das auch so klar, deswegen erzähle ich das auch, weil ich habe mich damit ja beschäftigt, über diese ganze Biomechanik. Deswegen kommt ja jetzt auch dazu, dass die Muskeln, die bewegt werden, was machen die? Die spannen sich an. Also wenn man sich bewegt, deswegen bin ich ja so scharf drauf, nicht so schnell ins Bett zu gehen, um zu schonen, dass noch Muskelbewegung da bleibt. Weil wenn jetzt die Muskelbewegung dazukommt, dann kriegen die rückführenden Gefäße viel mehr Druckimpulse, wodurch das Rückströmen erleichtert wird. Ja, das heißt, es ist ja ein richtig zweites Herz, könnte man sagen, was da passiert, durch diese muskuläre Bewegung, die dazu führt, dass mehr zurückfließt.
Aber weißt du was, es fällt mir gerade ein, sorry, wenn ich dich jetzt auch unterbrochen habe, aber beim
das.
Fieber...
Ich darf das nicht.
beim Fieber zum Beispiel gehen die Gefäße zu und der Blutdruck geht hoch.
Ja,
und der Puls geht hoch.
Das macht viel Sinn.
Dann übernimmt quasi das Fieber die Funktion, die normalerweise Muskelarbeit übernehmen müsste, um Stoffwechsel aktiv zu halten.
Ja,
das ist super spannend.
Klingt völlig logisch. Ja.
Okay, wollte ich nur mal gerade bemerken.
Wir wissen halt jetzt nicht, wie viel das immer ausmacht. Ja? Aber auf jeden Fall ist klar, tolle Sache, wenn du es gerade so erklärst, weil das wusste ich nicht, aber das ist praktisch dann vom Körper auch wieder so hyperintelligent eingebaut.
Absolut.
Dass in der Situation, wenn man auch liegen muss und die Muskeln weniger bewegt werden, dass dann trotzdem ein höherer Stoffwechsel ist.
Ja.
Macht total Sinn. Und wenn man jetzt dieses Prinzip verstanden hat, dann lass uns mal in das Kapillarsystem reingehen. Weil das sind ja diese ganz, ganz winzigen Haargefäße. Und da ist auch klar, warum da so ein Druckabfall stattfindet. Weil plötzlich verzweigt sich das ja in ganz, ganz viele kleine Rohre.
Mhm.
Also ein Rohr bringt Druck und dann verzweigt sich das in unendlich viele kleine Rohre. Und da verteilt sich natürlich der Druck und deswegen nimmt er dort ab. Und in dem Moment, wo jetzt die Muskeln arbeiten, wird das auch im Kapillarsystem aufrechterhalten. Das habe ich ja schon, das ist schon 15 Jahre her, das habe ich ja damals erzählt, als ich mich mit den Arbeiten eines russischen Arztes beschäftigt habe, der herausgefunden hat, dass selbst im Kapillarsystem
kleine
Venenkläppchen sind. Ja. Und die sind, soweit ich zumindest weiß, in der westlichen Medizin, Kapillarkläppchen, die sind in der westlichen Medizin, gibt es die nicht. In der westlichen Medizin, wir haben ja einen unserer Ausbilder, der ist ja sehr in der Physiologie drin, und der hat erzählt, die sind zwar gesichtet, und zwar sind das in den Kapillaren kleine Bindegewebsschleierchen, also kleine Faszienschleierchen, wo eigentlich hier in der westlichen Medizin nicht erklärt ist, was für eine Funktion die haben. Aber die Russen haben herausgefunden, dass, oder vor allen Dingen dieser eine Russe dort, der haben herausgefunden, dass diese kleinen Schleierchen, die da so praktisch in den Kapillargefäßen mit der Strömung bewegt werden, dass die auch eine Venenklappenfunktion hat, so wie bei den größeren Venen, in der Wade beispielsweise und so, wo halt viel Rückflussdruck aufgebaut werden muss, weil das Herz fern ist, dass da das Blut auch schön zurückströmt. Das bedeutet also auch im Kapillarsystem, was unendlich verbreitet ist ja überall, überall sind diese winzigen Kapillaren, die profitieren von der Bewegung und dort findet der Rückflussantrieb auch schon mal statt. Und deswegen ist das Bewegen so unheimlich wichtig. Aber da hört es noch nicht auf. Jetzt gehen wir nochmal in den Zwischenzellraum rein. Weil der Zwischenzellraum ist ja auch mit faszialen Strukturen jeder Art aufgefüllt. Und man spricht ja bei den Faszien von der Scherengitterstruktur. Und diese Scherengitterstruktur, also wenn eine Faszie gut bewegt ist, dann hat die diese Darmstrumpfhosenstruktur, Scherengitter. Und wenn man das sieht, sieht so ganz wohlgeordnet aus. Ja? Und wenn man sich dann die Faszie anschaut in unbewegten Bereichen, dann ist diese ganz schöne Struktur völlig verfilzt. Völlig verfilzt. Alles quer durcheinander. Und ich bin mir sehr sicher, ich kann das nicht belegen, das ist eine Meinung von mir, ja, aber ich finde das sehr logisch, dass dort, weil die Nährstoffe, wenn die in den Kapillaren sind und dann über die Kapillaren in den Zwischenzellraum reinkommen und auch die Abfallstoffe, die über das Kapillarsystem abgeführt werden, auch über das Lymphsystem, was dann eine gewisse Funktion übernimmt der Rückführung, es muss ja auch im Zwischenzellraum irgendwie Strömung ausgelöst werden. Und ich bin mir sehr sicher, dass die von der Faszienforschung beobachtete Scherengitterstruktur Strömungskanäle im Zwischenzellraum bildet, die durch Bewegung dazu führt, dass auch die Flüssigkeit im Zwischenzellraum bewegt wird, weil die Bewegung ist ja alles. Wenn das da stockt, dann gibt es vielleicht ein paar biochemische Prozesse, die eine Bewegung zustande bringen, aber die rein strukturelle Bewegung, die Mechanik der Bewegung, die ist ja nötig, um das zu optimieren. Das bedeutet, auch die Bewegung im Zwischenzellraum der Gewebe führt dann dazu, dass neue Nährstoffe, Stoffwechsel, ja, genau, zu den Zellen gelangen, ja, und wieder raus. Und jetzt packe ich noch einen drauf. Jetzt kommt noch die Bioelektrizität dazu. Mhm. Wir haben das ja mal irgendwann Vier-Herzen-Modell genannt oder sowas.
Ich weiß, lange her.
Jetzt kommt noch diese Bioelektrizität dazu, weil man weiß, dass Knochen und auch das Bindegewebe richtig elektrische Ladungspotenziale entstehen lassen, wenn sie bewegt werden. Und diese Potenziale, die tragen, da bin ich überzeugt von, kann ich aber auch nicht sagen, das wäre so, ja, ich kann nur meine Meinung kundtun, dass sie dazu beitragen, diese Bioelektrizität, dass die Zellwände, die benutzen, um auch wieder Stoffe in die Zelle rein und aus der Zelle raus. Diese Ionenkanäle, die es da gibt, ja, das sind ja letztendlich sind das ja elektrische Ladungen, die bewegt werden.
Das weiß man ja auch,
dass auch die Zelle eine Ladung hat. Und auch das hat wieder was mit der Bewegung zu tun, weil wenn das Bindegewebe und die Knochen bewegt werden, dann wirken die wie Piezo-Elemente. Piezo, das sind elektromechanische Bauteile, Kristalle. Wenn man drauf drückt, wird Spannung frei. Und der ganze Körper ist eigentlich von seinem Bindegewebe und von seinen Knochen her ein einziges piezoelektrisches Aggregat, was für Körperelektrizität sorgt. Was ich so total spannend finde, es ist ein kleiner Ausweg jetzt, aber ich glaube, es ist super spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt da diese Qi-Maschinen. Mhm. Also was ist eine Qi-Maschine? Ja, da liegst du auf dem Rücken und dann hast du so ein kleines Gerät, etwa so groß wie ein doppelter Schuhkarton. Und da sind so zwei Halbschalen drauf und du liegst auf dem Rücken und legst dich mit den Beinen dort drauf, also mit den, wie heißt das hier hinten, mit den über der Ferse, wie heißt der Teil?
Achillessehne.
Ja, mit dem Bereich der Achillessehne legst du dich drauf und dann schwingen die hin und her. Die schwingen hin und her.
Das ist ein kleiner Motor.
Ne? So ein ganz leicht. Ja, auf jeden Fall hin und her. Mhm. Und dann werden die Beine praktisch mitgenommen und diese Hin- und Her-Schwingbewegung der Beine setzt sich dann im Rumpf fort und da gibt es so eine schlangenförmige Bewegung bis hin zum Kopf, bis der Kopf dann so ganz leicht hin und her wackelt. Und diejenigen von euch, die so ein Gerät haben vielleicht und das auch lieben, also ich liebe es, obwohl mir fällt gerade auf, ich war schon lange nicht mehr drauf, ich muss wieder drauf gehen regelmäßig, man vergisst das dann immer. Wenn man da eine Viertelstunde drauf liegt, dann bitzelt der ganze Körper. Und der Hersteller dieses Gerätes, die schreiben, ja, Durchblutung wird erhöht und so, stimmt auch mit Sicherheit. Aber ich glaube, dass dieses Bitzeln, das ist wie ein elektrisches Bitzeln. Ich glaube, dass es dadurch ausgelöst wird, dass die Wirbelsäule, viele Bänder, viele Knochen, die bewegt werden und dann der ganze restliche Körper bewegt sich ja mit, dass da so viel piezoelektrische Spannung erzeugt wird, dass der Körper richtig anfängt zu bitzeln. Wenn man das nicht glaubt, der legt sich auf so ein Gerät drauf und probiert es selber aus, weil dann spürt er sofort, was da passiert. Aber wieder zurück jetzt, das alles ist ja Bewegung. Und deswegen ist ja Bewegung so unglaublich wichtig für den Stoffwechsel. Mhm. Zu dem, was du alles sagst, mit der Ernährung und den ganzen Prozessen und den Krankheiten und wie die da wieder geheilt werden soll durch einen inneren Arzt.
Aber es gibt ja viele Arten von Bewegungen.
Genau, lass uns da mal drauf kommen.
Okay. Dann,
oder du wolltest noch was sagen?
Nö, ich wollte nur sagen, warum, also ich würde schon gern auch mal darauf kommen, warum ist denn unsere Art von Bewegung, also diese Dehnung?
Lass uns erstmal die normale Bewegung nehmen.
Du willst erstmal die normale Bewegung.
Ja, würde ich vorschlagen.
Dann mach.
Weil das macht ja jeder. Ja. Jeder läuft. Ja, jeder macht seine Hausarbeit. Oder macht auch Sportarten. Mhm. Oder was gibt es noch? Manche Hobbys, ja, die was mit Bewegung zu tun haben. Das alles ist natürlich gut und die ganzen Effekte finden dabei statt. Mhm. Es gibt ein großes Aber. Je nachdem, wer welche Bewegung mehr macht als andere Bewegungen, wird natürlich in seinem Körper keinen ausgeglichenen Stoffwechsel haben.
Ja.
Also was das Herz angeht, ja. Wenn das Herz davon beansprucht wird, klar, dann geht der Druck in den ganzen Körper und so schon. Aber was das Rückströmen angeht, das findet ja vor allen Dingen dort statt, wo auch Muskelbewegung ist. Und da jede Bewegung, jede Sportart, machen wir es mal an Sportarten fest. Der eine spielt Tennis, der rennt und bewegt viel die Arme. Der nächste
rudert,
andere Belastung und so weiter. Worauf ich hinaus will, bei jeder dieser Sportarten passiert ganz viel und es ist toll, das zu machen, ganz klar. Aber es ist keine Systematik drin, ich würde jetzt mal sagen, bewegungstherapeutisch könnte man das fast nennen. Wenn jetzt beispielsweise eine Wunde oder ja, irgendwie eine Stoffwechselentgleisung irgendwo in der rechten Hand stattfindet, ja, und ich gehe spazieren, da würde auch viel passieren, aber noch mehr würde passieren, wenn man die Muskeln in diesem Bereich auch entsprechend ansteuert. Was bedeutet das? Es gibt diesen allgemeinen Stoffwechsel, den haben wir jetzt soweit abgehakt, der toll ist, ja, passiert ganz viel, aber kann man da nicht noch einen draufsetzen? Und da sage ich ganz klar, ja. Wie kam ich dazu? Also ich habe da ein Erlebnis gehabt mal irgendwann. Und das Erlebnis war folgendermaßen. Mir war schon immer klar, dass dort, wo Schmerzen sind, ist immer im Schmerzbereich wieder drin, ja, dass dort, wo Schmerzen sind, natürlich der Stoffwechsel nochmal viel mehr reduziert ist, als da, wo keine Schmerzen sind.
Warum? Das musst du bitte erklären.
Ja, weil man sich dann weniger bewegt.
Ja, aber was passiert in diesem Areal? Was ist da?
Ja, da ist keine Bewegung und deswegen schläft der Stoffwechsel ein.
Aber warum ist da keine Bewegung in diesem Areal?
Weil es wehtut.
Hat es nichts was mit der Muskulatur zu tun, ja, dass die Anspannung zu groß ist?
Ja, das meine ich ja mit Bewegung.
Ja, aber
das gut, dass du
doch erklären.
Okay.
Ja?
Das ist für mich so selbstverständlich.
Das drückt doch auch alles zusammen und, ne?
Das genau, ist doch, das ist ja, nochmal bitte. Ein Effekt. Es gibt den Effekt durch verspannte Muskeln
und
das ist ein schlimmer Effekt. Ich sage immer, du stehst im Garten und gießt mit dem Schlauch die Blumen und stellst dich aus Versehen auf den Schlauch und dann kommt weniger Wasser raus. Und genau das Gleiche passiert bei jedem Menschen, bei euch auch, die zu Hause zuhören, überall im Körper, da wo Muskeln verspannt sind. Soweit war ich noch gar nicht, machen wir erstmal. Da wo Muskeln verspannt sind. Warum, was passiert, wenn Muskeln verspannt sind? Wenn Muskeln anspannen, entspannen, dann passiert Stoffwechsel. Wenn Muskeln spannen, und spannen und nicht mehr loslassen, dann passiert Folgendes. Dann werden die Leitungen, durch die Blut fließt, durch die Lymphe fließt, auch Nerven kann man damit dazu rechnen. Alles, was an flexiblen Leitungen im Körper verlegt ist, und das sind Unmassen, ja, wahrscheinlich Tausende von Kilometern oder sogar noch mehr, wenn man die Kapillaren dazu nimmt, dann werden die zusammengedrückt und dann kommt weniger durch, als wenn sie nicht zusammengedrückt werden. Deswegen ist das ganze Stoffwechsel mindernd, weil dann die Bewegung einfach nicht mehr so funktionieren kann, weil da überall Barrieren sind. Letztendlich bis in den Zwischenzellraum rein, wenn dann durch das Nichtbewegen die Faszien verfilzt sind, dann staut sich da alles und bleibt hängen, wie in so einem Teich, stelle ich mir das immer vor, wo Schlingpflanzen sind. Und wenn dann zu viel Dreck da durch muss, dann verfängt er sich immer weiter und dann staut sich das irgendwann und gar nichts mehr passiert. Ja? Das ist der negative Effekt. Wenn der aufgelöst ist und wieder alles normal ist, dann, also wenn die Spannungen beseitigt sind, darauf willst du hinaus, ne? Wenn die Spannungen beseitigt sind, ist wieder der normale Stoffwechsel möglich. Gut, dass wir das abgehandelt haben, weil ich will dann noch eins höher dann. Ja? Also der normale Stoffwechsel lässt sich dann wieder herstellen, weil eben diese ganzen Barrieren durch die drückenden Muskeln auf die Leitung wieder normalisiert sind und das nicht mehr gedrückt wird. Und dann wird das Spazierengehen, das Joggen oder was immer ich mache, sich auch normal stoffwechselartig auswirken. Aber dass der Stoffwechsel durch die Bewegung auch nochmal runterfällt, nicht nur durch das Drücken, sondern wenn zu viel Spannung irgendwo ist, ist Schmerz. Und die Bewegung, die ich vorher mache, diese Bewegung mache ich dann weniger. Also das sind zwei Effekte. Ich muss es nochmal sagen, jetzt, damit es keine Verwirrung gibt. Also das sind die Gefäße, die werden durch verspannte Muskeln zusammengedrückt und deswegen passiert da weniger Durchfluss, weil einfach weniger Platz ist.
Also einmal weniger Stoffwechsel. Weiter.
Nummer zwei, weniger Stoffwechsel, sowieso schon bei uns von Haus aus, weil wir uns weniger bewegen, als wir uns auf natürliche Art und Weise bewegen sollten und müssten. Ja? Dadurch ist der Stoffwechsel runtergefahren, weil dieses Drücken, Entlasten, was den Stoffwechsel erzeugt, durch diese Klappen, die wir gerade besprochen haben, wird auch weniger. Dann kommt der Schmerz nochmal dazu. Das heißt, die Schulter, die eine Frozen Shoulder ist, bewege ich gar nicht mehr.
Dritter Grund.
Da ist fast Stillstand. Das ist der dritte Grund. Da ist Stillstand, da tut sich gar nichts. Je mehr Schmerz, desto weniger tut sich. Das bedeutet, in diesen Situationen, wo Schmerz ist am Körper, da ist der Stoffwechsel völlig entgleist. Parallelproblem zum Schmerz, überall da, wo es weh tut, ist der Stoffwechsel völlig entgleist. Was muss ich also machen?
Verlangsamt.
Verlangsamt, ja. Es stockt, ja. Es fließt nicht mehr, der Abfall staut sich, die neuen Nährstoffe kommen nicht ran. Mhm. Und das ist ja auch der Grund, warum bei Verletzungen beispielsweise, bei irgendwelchen Rissen, Muskelfaserrissen oder auch egal bei welchen Verletzungen, die geheilt werden müssen, die dauern, wenn man sich nicht bewegt, weil man sich nicht bewegen kann oder weil man es sowieso zu wenig tut, Faktor 5 mal länger. Also wir wissen aus Vergleichsbeobachtungen, dass zum Beispiel Bänderrisse am Fuß oder Muskelfaserrisse richtig rot angelaufen, ja, wo richtig Blut rausgekommen ist und weniger Bewegung führt dazu, dass das vom Heilen her, wenn es 100% sind, ohne Bewegung, wenn man da leicht reinbewegt, geht es auf 20% runter. Nur über den Stoffwechsel. Deswegen war es mir vorhin auch so wichtig zu sagen, leg dich beim Stupfen nicht gleich ins Bett, sondern fühl erst mal rein. Musst du wirklich ins Bett? Dann geh ins Bett. Aber ansonsten beweg dich noch ein bisschen, damit dein Körper die Möglichkeit hat, die Stoffe weiter zu transportieren. Und wenn wir das Ganze jetzt rumdrehen und praktisch sagen, wir wollen in die Positivspirale rein, wir wollen also wieder Stoffwechsel erzeugen, wir wollen Turbo-Stoffwechsel haben. Dann kommt die Ernährung, die du gesagt hast, dann kommt das normale Bewegen, dann kommen alle Sportarten, alles, was den Körper und die Muskeln in Bewegung setzt, kommt dazu. Aber jetzt packen wir noch drauf, was wir an Spezialwissen haben. Mach genau in dem Bereich, wo der Stoffwechsel nicht gut vorhanden ist, Dehnungen, um erstmal die Spannung runterzunehmen. Ich werde es nie vergessen, wir hatten eine Ausbildung. Und bei der Ausbildung, bei den Ausbildungen ist es immer so, dass dann Partnerinnen und Partner sich bilden, die sich ja gegenseitig behandeln. Und ich weiß noch genau, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber ich weiß noch, wie der Raum war. Da war ein Arzt mit der Physiotherapeutin, die haben zusammen geübt. Und ziemlich am Anfang der Ausbildung fragte diese Physiotherapeutin, hier schaut mal, wie meine Hand aussieht, hat ihre Hand hochgehalten und können deine Übung, kann diese Therapie da was dran ändern? Und die Hand war hochrot und richtig entzündet und es hat richtig ungesund ausgesehen. Ja? Und damals, ich hatte keine Erfahrung damit, ich habe dann nur gesagt, rein theoretisch ja, weil ich denke, über die Stoffwechselerhöhung, die wir hier durch die Übungen erreichen, könnte das einen Einfluss haben. Aber ich habe da nichts zugesagt. Es war mir absolut, ich wusste es nicht genau. Ja?
Naja, wir in der normalen Medizin würden jetzt schon sagen, da ist doch vermehrt Stoffwechsel, da ist doch rot, da ist doch eine Entzündung, da ist doch irgendwas, ist da schon im Gange.
Wie auch immer, kann sein. Aber Fakt war, wir haben die Übungen gemacht in diesen 4 Tagen der Ausbildung. Und ich glaube, am 2. oder 3. Tag war das viel, viel besser. Mhm. Und das sah nach Abheilen aus. Es sah überhaupt nicht mehr so aggressiv entzündet aus. Das war, da waren noch so kleine Schuppen waren noch da auf der Haut. Ja. Das war so ein bisschen unregelmäßig. Aber die Entzündung war weg und das Empfindliche, was vorher da war, war auch weg.
Wie lange hatte sie das denn vorher gehabt? Weißt du das noch?
Weiß ich nicht mehr.
Ja,
aber so aus dem Gefühl raus bestimmt ein paar Wochen oder Monate. Ja. Mhm. Weil sie kam echt mit diesem Anliegen, hat die Hand hochgehalten, hier, kann da diese Therapie was verbessern?
Ah, okay, dann, ja.
Da war schon Leidensdruck, sonst wäre das nicht so wichtig gewesen, gell? Aber da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, oha, da hat sich ja nach 2 Tagen durch die Übungen, vielleicht auch durch das Drücken, durch die Entspannung, die stattgefunden hat, hat sich da komplett was verändert. Mhm. Und seitdem habe ich es auch im Kopf, weil das sind so Erlebnisse, die vergisst man eigentlich nicht, weil man einfach überhaupt nicht damit gerechnet hat.
Ja. meine Güte, wenn ich mir das so überlege, eigentlich durch die Therapie, also durch die Osteoporose, die drücken an den Knochen. Punkten, an den Knochen und durch diese Dehnungsübung, das ist ja wirklich ein richtiger Stoffwechselbooster.
Das ist ein Booster, ja, weil der über das Normale hinausgeht. Mhm. Weil wenn du normal deinen Sport machst, hast du ja deine normalen Verspannungen noch. Und viele Sportler haben ja gewisse Schmerzen.
Die bleiben
ja
auch da, die
Verspannungen. Denk bitte an den Tennisellbogen, an das Joggerschienbein, an den Golfellbogen. Ja. Es gibt ja direkt Sportarten, die haben ihre sportartenspezifischen Schmerzen. Mhm. Wegen dieser zu hohen Spannung der Muskeln und der Faszien. Mhm. Das wissen wir halt. Ja. Mhm. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich eine Sportart mache, habe ich sowieso schon Verengung. Ich habe zwar eine höhere Bewegung, weil das Herz auch mehr schlägt und so, ja, aber gleichzeitig wird es enger, weil eben der Druck auf die Gefäße immer weiter zunimmt. Und in dem Moment, wo man jetzt das Ganze wieder dehnt, wird das frei und es kann wieder Stoffwechsel kommen. Und in dem Moment, wo wir in der Dehnung jetzt noch das machen, was wir tun, was machen wir? Wir spannen ja in der Dehnung an. Also wenn das jetzt jemand hört, der das noch nicht oder die das noch nicht nachvollziehen kann, stell dir vor, wir dehnen einen Muskel. Und dadurch, dass er gedehnt wird, reduziert er seine Spannung. Dadurch, dass viele Muskeln nebeneinander liegen und sich gegenseitig drücken oder auch nicht drücken, führt das eben dazu, dass auch Gefäße und Kapillaren, die dazwischen sind, abgedrückt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Und in dem Moment, wo es entspannt wird, wird es wieder frei. Wenn ich einen Muskel dehne und in der Dehnung dann anspanne, ohne dass die Bewegung zugelassen wird, also isometrisch für diejenigen, die das Wort kennen, isometrisch Anspannung aufbaue, isometrisches Krafttraining mache, dann hat der Muskel natürlich nochmal wesentlich mehr Druck aufs Gefäß für die kurze Zeit und dadurch strömt das Blut noch mehr, dann wird losgelassen, das Ganze sammelt sich wieder neu, dann wird wieder gedrückt, also ich kann einen richtigen Pumpeffekt erreichen, einen richtigen Blutpumpeneffekt, auch die Lymphe, die in der Lymphe, Lymphbahn gibt es ja auch, Lymphklappen, wäre zumindest logisch, rate ich jetzt ein bisschen, weißt du das? Hm. Lymphe, gibt es da Klappen drin? Also müssten wir mal nicht nachgucken, aber ich würde vermuten, da gibt es welche drin. Es würde Sinn machen, weil das Lymphsystem ist ja ein rückführendes System, wo auch kein eigener Antrieb ist übers Herz. Das würde Sinn machen. Aber egal, ändert jetzt auch nichts, ob das jetzt so ist oder nicht, ist egal. Auf jeden Fall, dieses Anspannen führt dazu, dass nochmal wesentlich mehr Stoffwechsel kommt. Und was ich das Tolle finde daran, dass wir jetzt halt partiell über die Übung, die wir entwickelt haben, partiell in bestimmte Körperbereiche, die Verletzungen haben beispielsweise, wo was gebrochen ist, wo was gerissen ist, egal jetzt was, wo halt Stoffwechsel gebraucht wird, den da zu erzeugen. Dadurch, dass wir diese Übungen genau für diesen Bereich machen. Und es ist systematisiert. Wir haben 12 Schmerzzonen im Körper, also auch 12 Stoffwechselerhöhungszonen, die wir nutzen könnten, um ganz partiell, wie bei einer partiellen Körpertherapie, partiell Stoffwechsel zu erhöhen. Und das gibt's, glaube ich, bisher nicht. Zumindest nicht systematisiert und so ansteuerbar, wie es nötig ist. Weil klar, bei jeder Sportart wird eine andere Bewegung stattfinden. Aber dass man so gezielt sagt, ich habe mich jetzt am kleinen Finger verletzt. Und jetzt möchte ich, dass da dieser Finger schneller heilt. Also mache ich die Übung für Unterarm, Handgelenk und Finger, weil dadurch kriege ich mehr Stoffwechsel rein. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Novum, was wir da praktisch als Nebenprodukt der Schmerztherapieentwicklung praktisch aus Versehen mitentwickelt haben. Aber auf den Stoffwechsel bezogen ist es genial.
Das denke ich auch. Kannst du dich außer an diese eine Seminarteilnehmerin noch an jemanden erinnern, bei dem du beobachtet hast, wie Stoffwechsel zugenommen hat aufgrund der Übung? Hast du da noch
Nee, so das war halt ein Zufall, ne? Weil das war halt optisch sichtbar. Ach, Weil ansonsten müsste man das einfach mal messen, wenn es da irgendwelche Messverfahren gibt.
Ja.
Aber das hat man halt gesehen, der Handrücken war, wie habe ich ja beschrieben vorhin, und da haben wir den Unterschied wirklich, das war gar nicht zu übersehen, dass sich da was normalisiert hat.
Ich habe schon noch was, und zwar, es gibt immer wieder dieselbe Aussage von Menschen, die wir therapiert haben und die dann anschließend die Übungen gemacht haben. Die sagen doch dann immer, sie haben das Gefühl, als hätten sie, also sie sind viel leichter und dass sie mehr Energie haben.
Ja, aber es kommt noch was, wo du es erzählst, lass mal die Energie gerade weg, weil viele sagen, ich habe das Gefühl, da strömt irgendwas. Das fällt mir jetzt gerade ein, wo du das sagst. Die sagen direkt, boah, mein Nacken wird ganz warm, als würde da was strömen. Und dann Leute, die aus der chinesischen Medizin kommen, die sagen, das ist Qi-Fluss, den ich da fühle. Kann aber auch sein, dass es einfach ein Stoffwechsel ist, den die fühlen. Das fällt mir jetzt gerade auf.
Ja,
spannend.
Und deswegen meine
ich das Energetische natürlich auch, klar.
Ja. Die haben dadurch natürlich mehr Power. Wenn du mehr Stoffwechsel hast, dann passiert ja auch viel mehr. Dann fangen ja auch deine einzelnen körpereigenen Heizöfchen, die Mitochondrien, mehr an zu arbeiten. Und dann kriegst du mehr
Wärme
Energie.
Wärme erzählen auch viele.
Ja, klar.
Wärme.
Ja, logisch.
Es wird warm und uns strömt. Das wird oft gesagt.
Das ist doch extrem spannend.
Wäre mal spannend. Also kurz mal an euch, die ihr zuhört. Wenn ihr unsere Übungen macht und habt auch so Effekte schon mal gefühlt, dann bitte schreibt das doch mal in Kommentare, damit wir das nachvollziehen können. Das wäre schön.
Genau. Sage mal, wie sieht es denn aus jetzt mit bestimmten Übungen? Wie kann man denn anfangen, wenn man sagt, okay, mein Stoffwechsel, der ist eh so ein bisschen lahm und ich würde gerne wieder so mehr in die Energie kommen?
Oh, da habe ich eine wunderbare Übung.
Dann bitte.
Ich habe eine wunderbare Übung, wirklich. Das ist eine Geheimübung, die ich aber überall herum erzähle.
Ist gar nicht mehr geheim, aber es ist geheim wegen des Stoffwechsels.
Ja, wegen des Stoffwechsels und auch, weil die so umfassend ist.
Okay.
Und die ist so super einfach. Ja? Ihr stellt euch hin und ihr schiebt die Leiste nach vorne mit dem Becken, was dranhängt, und überstreckt euch nach hinten, auch mit dem Kopf. Rumpf und Kopf, alles überstreckt sich nach hinten. Dann geht ihr nach vorne und versucht mit den Fingerspitzen Richtung Boden euch zu bewegen. Dann kommt ihr wieder hoch, geht nach hinten. Wenn ihr mehr machen wollt, nehmt ihr beim nach oben gehen die Arme nach oben und nehmt die Arme mit nach hinten. Und beim nach vorne runtergehen, nehmt ihr die Arme nach hinten und zieht die hinten hoch. Und das macht ihr 12 Mal. Wenn ihr das 12 Mal gemacht habt, stellt euch mal hin, fühlt mal rein und dann merkt ihr, was da passiert. Das wäre so eine Übung, bei der ich davon ausgehe. Es gibt ja zum Beispiel diese Effekte, dass Dehnung die Gefäße in der Funktion verbessert. Also es gibt, da gibt es auch Studien zu, dass Dehnung dazu beiträgt, dass die Gefäße eine gesündere Struktur bekommen. Wenn man diese Übung macht, jeden Tag 12 Mal, nach hinten überstrecken, wieder weiter nach vorne, wieder zurück und weiter nach vorne, bin ich sehr, sehr sicher, dass vor allen Dingen die Hauptgefäße, also die große Arterie, die im Rumpf verläuft, an den Beinen entlang und auch am Hals, und auch die Venen dazu, die werden ja dauernd gedehnt und wieder gelassen und wieder gedehnt, weil die Gefäße werden ja mitgedehnt. Das ist ja der Effekt. Also es gibt ja diese japanische Ärztegruppe, diese japanische Studie, die haben festgestellt, dass Leute, die mit den Fingern auf den Boden kommen, dass die drastisch weniger Herz-Kreislauf-Probleme haben.
Absolut.
Ja, und das ist ein kleines Beispiel. Und wenn die diese Studie gemacht hätten, nicht nur mit nach vorne beugen, Hände auf den Boden oder Fingerspitzen Richtung Boden,
sondern auch
nur überstrecken, bin ich mir sicher, die Studie wäre noch besser ausgefallen und der Effekt wäre noch deutlicher gewesen. Also das ist so, wer anfangen möchte, um das mal zu spüren, um da mal ein bisschen reinzukommen, ist das eine wunderbare Übung, die ich sowieso jedem empfehlen würde, mindestens einmal am Tag zu machen, weil der ganze Körper blüht regelrecht auf durch diese Übung.
Und für diejenigen unter euch, die jetzt sagen, wow, mein Stoffwechsel ist wirklich irgendwie ziemlich desolat und lahm und ich bin sowieso so faul und ich habe da was und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Meine Güte, dann gönnt euch wirklich mal einfach noch auch den Besuch bei einem Therapeuten von uns, der euch vielleicht mal den ersten Schritt zeigen kann, den ihr machen könntet, um wieder in euren Stoffwechsel zu kommen, damit ihr einfach sicher seid, dass ihr das Richtige macht.
Ja, weil ich wollte gerade sagen, das Tolle ist, wenn ihr das auch damit verbindet, euch die Schmerzen therapieren zu lassen, dann habt ihr halt gleich dieses Gefühl, das funktioniert ja wirklich. Weil wenn ihr mit Schmerzen kommt und der Therapeut drückt und die Schmerzen sind weg, dann sind die zwar nicht beseitigt, weil ihr müsst dann die Übung natürlich machen, aber das ist immer so die Sicherheit, die ihr bekommt. Und in dem Moment, wo ihr beispielsweise einen Nacken habt, wo ihr genau merkt, boah, der ist so fest, ja, und da tut sich kaum noch was, und der drückt dann diesen Nacken frei und ihr spürt dieses Strömen, diese Wärme und so, das kann euch dazu motivieren, dann noch wesentlich mehr zu machen. Das würde ich jedem empfehlen, weil gerade, wenn ihr älter werdet, ja, lange gut leben ist ja unser neues Buch, was letztendlich daraus besteht, die Übungen mit Ernährung, mit diesen Atemtechniken zusammen zu kombinieren. Das lange gut leben wird nur funktionieren, wenn ihr regelmäßig solche Übungen macht. Also es gibt heute eigentlich keinen Alltag mehr, der so viel Bewegung beinhaltet. Auch nicht, wenn man Sportarten kombiniert ohne Ende. Wo ist ja auch ein Zeitproblem, ja? Wenn jemand die Zeit hat, wirklich 3 Stunden Sport jeden Tag zu machen, dann könnte man, wenn man schwimmen geht und klettern und Yoga und noch was, ja, dann könnte man einigermaßen vollständige Stoffwechselerhöhung hinbekommen. Aber die Zeit hat ja niemand und deswegen stattdessen 15, 20 Minuten irgendwelche Dehnungsübungen zu machen von uns, verbunden mit diesem Anspannen, diesem Krafttraining, das ist einfach mehr in wesentlich kürzerer Zeit.
Ich denke, das gilt auch für die Menschen unter euch, die jetzt denken, oh meine Güte, ich habe schon so viel versucht, bei mir hilft nichts. Ich bin mir sicher, das hast du noch nicht versucht. Und es gibt ja auch ganz viele, die haben einfach auch Sorge, was hilft mir denn jetzt überhaupt noch? Ja, meine Güte, indem du wirklich genau das machst, was wir dir eben beschrieben haben.
Aber bei was jetzt?
Probier es aus.
Bei was jetzt? Bei
welchem? Wenn die merken, dass irgendwie alles so langsam ist, sie haben zusätzlich schon Schmerzen und haben schon ganz viel gemacht. Die haben schon Diäten gemacht, die haben schon versucht, auch bei irgendwelchen Therapeuten weiterzukommen. Aber es tut sich nichts. Sie spüren
Bringt
es auch.
Sind
weiter müde und antriebslos und auch lustlos. Ja.
Dann das kann ich nur sagen, bringt euch in Bewegung. Bringt euch in Bewegung. Und denjenigen von euch, denen es super schwer fällt. Vielleicht ist jemand von euch übergewichtig, hat sich ewig nicht bewegt, hat keine Antriebskraft mehr, liegt nur noch rum, ja, fangt ganz, ganz locker an, mit dieser einen Übung, die ich vorhin beschrieben habe, zurück und vor, 3-mal, 3 Stunden später, am Abend danach, am nächsten Tag, nochmal, aber bringt euch in Bewegung, weil der Körper blüht regelrecht auf, das habe ich in tausenden Fällen sowas von mitbekommen, weil das halt immer der Nebeneffekt war der Schmerztherapie. Die meisten Menschen kommen ja zu uns wegen Schmerzen, aber dann machen sie die Übungen und dann erst kriegen sie mit, was für zusätzliche Nebeneffekte gesunder Art das hat. Aber fangt einfach an, wenn euch der Schmerz nicht zwingt, dann müsst ihr versuchen, da irgendwie reinzukommen. Ganz kleine Dosierung und einfach anfangen zu machen. Das ist sowieso nochmal so ein Thema, ist ja auch im neuen Buch, im Lange-Gut-Leben-Buch, die Umsetzungsfalle und wie man der entkommen kann. Also da ist eine richtige Anleitung drin, wie ihr euch auf der psychologischen Ebene selbst auf die Schliche kommen könnt, warum ihr, obwohl ihr es im Kopf habt, dass ihr es machen müsstet, warum ihr das nicht tut und dann den Weg findet, in Bewegung zu kommen und das regelmäßig für euch zu machen.
Ja, und ich würde jetzt gerne nochmal den Bogen zum Anfang zurückfinden. Da hast du ja gesagt, dass es so wichtig ist, oder wir haben gesagt, dass wir uns selbst wieder spüren und wahrnehmen.
Ah, ja, genau.
Und da wolltest du ja noch was dazu sagen. Und ich finde, es ist jetzt vielleicht mal an der Zeit, dass du da noch mal
ganz
was
klar
dazu sagst.
Und die Lösung ist ganz, ganz einfach. Ich habe immer wieder mitbekommen, dass Menschen, die kamen und sich nur über den Schmerz wahrgenommen haben. Also was meine ich damit? Es gibt ja ein Körpergefühl, das Wort kennt jeder. Aber was heißt Körpergefühl? Das Problem ist, man kann das nicht theoretisch beschreiben, man kann das nur fühlen. Und jeder fühlt natürlich das, was er für normal hält. Und jemand ohne Körpergefühl, der fühlt sich ohne sein Körpergefühl normal, weil er nimmt sein fehlendes Körpergefühl gar nicht wahr. Das ist ja die Krux an der Geschichte. Also fängt so jemand an, seine Übungen zu machen. Unsere Übungen, wo man genau reinfühlt, in welcher Intensität, wo man genau die Position einnehmen muss, wo man genau einen Effekt auslösen will. Und dann macht man das, man macht das eine Woche, man macht das zwei Wochen und dann merkt man plötzlich, oh, da ist eine Spannung in meinem Körper, die habe ich vorher nie wahrgenommen. Die war vorher auch schon da, aber der hat sie nicht wahrgenommen oder die. Und dann nimmt Mann oder Frau sich immer mehr wahr. Und schaut, ich mache Übungen dieser Art jetzt seit, also diese speziellen Übungen seit 40 Jahren. Natürlich nicht in der Form, in der wir sie jetzt machen. Es hat ja unendliche Weiterentwicklungen gegeben. Aber wenn ich heute meine Übungen mache, dann merke ich immer noch, ich weiß nicht in welchen Abständen, das sind dann irgendwelche Zufälle wahrscheinlich auch, ja, wo immer dann so kleine Sprünge sind, merke ich, hey, ich fühle mich irgendwie, ich nehme mehr wahr als vorher. Also man kann sich dieses fehlende Körpergefühl durch unsere Übungen richtig systematisch antrainieren.
Und das fühlt sich einfach richtig gut und lebendig an. Und das ist ja auch das, was ein funktionierender Stoffwechsel macht, dass wir uns lebendig fühlen. Und deswegen ist es so wichtig, einfach darauf zu achten, dass wir uns gut bewegen und dass wir uns, also dehnen, wissen wir ja mittlerweile, das beinhaltet so viel mehr Gutes, als man bislang überhaupt gedacht hat. Das wird so spannend. Die Forschung ist da gerade extrem am explodieren, weil denen ist, glaube ich, einfach...
Ist ein Schlüssel.
Das ist ein absoluter Schlüssel und der wird jetzt gerade entschlüsselt.
Ja.
Also das ist so, so spannend. Deswegen, ich kann euch nur sagen,
probieren.
Macht die Dehnung und
probieren
natürlich
geht
auch
studieren.
Die Ernährung verändern. Das wäre natürlich auch gut.
Die Kombi...
Und wenn ihr im Stress seid oder wenn ihr so das Gefühl habt, ihr seid angespannt, dann ist natürlich auch noch Atemübung oder Meditation angesagt.
Das letztendlich geht es um die Kombi,
genau,
die wir ja in unserem Buch beschrieben haben,
absolut,
dass man praktisch diese Übungen kombiniert mit einer klugen Ernährung und das noch kombiniert mit Atemübungen. Und da ist so viel an Basis für so, man kann direkt sagen, für so eine healthy longevity, für so eine gesunde Langlebigkeit hergestellt.
Absolut.
Auf völlig natürliche Art und Weise. Und das sollte sich keiner entgehen lassen, weil ich sage es ja immer wieder, wir haben diesen Körper nur einmal in diesem Leben und wir sollten ihn eigentlich so unterstützen und so pflegen, wie wir unsere Zähne pflegen. So sollten wir den ganzen Körper pflegen. Und das kann man mit diesen Übungen als Basis wunderbar machen. Und wenn die Ernährung dazukommt, die Atemübung auch dazukommt, wird es immer besser und es gibt eine Synergie, die sich da entfaltet, die einfach ungeheuer ist.
Genau, und deswegen sollte man eigentlich keinen Moment länger warten.
Genau, direkt starten.
Jetzt ist der Moment, damit anzufangen. Und deswegen hören wir auch heute auf, jetzt.
Damit du jetzt
hier,
Zeit hast,
damit
genau
du
für
jetzt
die Übung,
anfangen kannst. Genau.
Damit du Zeit hast, genau für die Übung, die ich vorhin erklärt habe.
Ja.
12-mal zurück und wieder nach vorne und das jeden Tag machen. Dann mal bitte schreiben, wie du dich in 2-3 Wochen fühlst. Du wirst nicht glauben, was sich da tut.
Genau, das in die Kommentare rein und dann könnt ihr auch gerne noch eine Bewertung abgeben. Diesmal sag ich's bei Apple und bei Spotify.
Tschüss, hat Spaß gemacht.
Bis dann.